Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer neuen Folge Immo-Kompass, dein Podcast rund um das Thema Immobilien. Mit mir dabei, wie immer, der liebe Frido.
Servus.
Und wir wollen uns heute mal mit dem Thema Mikro-Apartments auseinandersetzen. Oder wie sie manch andere auch nennen, etwas provokanter, kleine Dreckslöcher. Vielleicht hat der ein oder andere davon schon mal gehört. Und was sich genau hinter dieser Strategie verbirgt, welche Chancen es für dich als Investor bietet und auf welche Risiken du achten solltest, das werden wir heute besprechen. Doch zu Beginn vielleicht einmal zur allgemeinen Strategie der kleinen Apartments oder aber auch Dreckslöcher genannt. Also damit meinen wir oder damit sind natürlich keine Müllhalden oder Ruinen, Messi-Wohnungen oder welche Bilder euch da auch immer gerade in den Kopf kommen gemeint, sondern es sind kleine Apartments, die vielleicht nicht in dem modernsten Zustand sind, das heißt, wo Renovierungsbedarf besteht, wo man nochmal ein bisschen, Hand anlegen darf oder aber zumindest etwas Geld investieren darf, damit die Wohnung auf Vordermann gebracht wird. In der Regel spricht man dort von Einzimmer-Apartments, die irgendwo so eine Größe zwischen 20 und 40 Quadratmetern haben. Es gibt jemanden, der im Social-Media-Bereich sehr stark diese Strategie vertritt und diese Strategie hat auch sehr viele Chancen, die sie bietet. Es gibt aber auch einige Dinge, worauf man einfach achten muss. Und ich glaube, das, was am klarsten für mich zumindest ist, ist, dass diese Strategie für Leute von Fach ist. Also Leute, die wirklich Zeit haben, die Netzwerk haben, die Know-how haben. Selbst wenn sie es nicht selber machen, dann müssten sie es zumindest, finanzieren können. So, man versucht dadurch, kleinere Wohnungen möglichst günstig zu kaufen. Man geht nicht unbedingt auf die A- und B-Lagen, sondern vielleicht eher auf C- und D-Lagen, also wo man so ein bisschen im Speckmantel ist, wo man so Potenzial hat, dass die Wohnung noch oder die ganze Region nachgefragt ist. Man geht auch auf Lagen, wo natürlich eine Uni ist, weil so kleine Apartments sind immer sehr gefragt bei Studenten oder aber auch bei Singles oder aber dadurch, dass wir im äußeren Speckmantel sind für Pendler, die dann in die Großstädte zu den Arbeitgebern hineinpendeln, oftmals auch in möblierte Wohnungen dann ziehen wollen, weil sie eigentlich komplett woanders wohnen. Das ist so die Zielgruppe, die man mit diesen kleinen Apartments bespielen möchte. Das heißt, auch die Zielgruppe ist da schon sehr speziell, aber da kommen wir später nochmal zu den genaueren Punkten.
Ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, und das Thema, weil du gerade meintest, dass das tatsächlich für jemanden ist, der auch ein bisschen einfach erfahrener ist, einfach auch so ein bisschen die Begründung, warum wir das so sehen. Zum einen mal die Finanzierungsseite, die Sanierungsseite und so weiter und so fort, die Vermietbarkeit an sich, aber es muss halt auch komplett alles organisiert sein. Ja, also so Mikroapartments sind auch häufiger mal so, dass sie, wie du schon sagtest, an Studenten oder gegebenenfalls Pendler vermietet werden, die aber auch häufig mal wechseln können. Also gerade Studenten, je nachdem, gerade wenn es möbliert vermietet ist, hat man da eher einen Studenten, der da vielleicht nur ein, zwei Semester wohnt, übergangsweise, bis er was Günstigeres oder eine WG oder sowas gefunden hat, ja. Das heißt, da muss man sich einfach bewusst sein, dass man zwar vielleicht höhere Renditen im ersten Moment erwirtschaftet. Das heißt, vielleicht man wird er sollte höhere Renditen erwirtschaften, damit man wiederum auf der anderen Seite den gegebenenfalls Mehraufwand auch wieder deckt. Ja. Das ist so ein bisschen der Punkt, weshalb ich sagen würde, okay, als erstes ein Mikroapartment. Also natürlich, wenn es ein komplett gemanagtes ist, dann ist das wiederum was anderes, dann kann das durchaus auch interessant sein. Aber auch da, man muss einfach nur wissen bei Mikroapartments, dass da unter Umständen ein häufiger Mieterwechsel stattfindet, je nachdem, wo das Ganze liegt. Also wir haben gerade auch ein Projekt in Bad Heilbrunn zum Beispiel, da gibt es auch so kleinere Wohnungen, sage ich jetzt mal, aber da ist es tatsächlich, gibt es eine etwas andere Strategie, ja, weil da zwei größere Arbeitgeber in der Nähe auch angefragt haben, ob sie dauerhaft dort ein paar Apartments anmieten können, wozu diese dann gehören würden. Ja. Und zum anderen ist das, sage ich mal, auch eine Region, wo jetzt keine Studenten wohnen oder Pendler, die alle paar Monate ja, wechseln. Ja, aber wenn das jetzt halt so in einer, ich sag mal, in einer Hochschulstadt beispielsweise ist, nehmen wir jetzt mal Pforzheim, weil es mir gerade einfällt, da kann es halt schon sein, dass da schneller mal ein häufigerer Wechsel stattfindet,
ja,
bei den Mietern, ja, genau.
Ist aber auch bezeichnend irgendwo, ich sag mal, für die Zielgruppe, ne? Wenn ich mir so vorstelle, du fängst jetzt irgendwo an, beispielsweise, wir hatten es eben, ne, die Studenten, du fängst an zu studieren, du bist dann an der Uni und du merkst vielleicht so nach zwei Semestern, boah, das ist gar nicht meins oder was auch immer, irgendwas anderes ergibt sich und dann bricht man das Studium ab und dann hält einen vielleicht auch nichts mehr in der Region. Und man geht weiter. Oder ich denke jetzt mal an Single-Dasein. Dann wohnst du in einem Einzimmer-Apartment. Dann lernst du die Herzensdame, den Herzensmann kennen. Man plant mittelfristig zusammenzuziehen. Da wird man nicht zu zweit auf dem Einzimmer-Apartment wohnen bleiben. So, und
so ist es.
Ja, um den Bogen noch mal einmal einen Schritt zurückzuspannen und mit den positiven Dingen anzufangen, also mit den Chancen, warum kleine Wohnungen spannend sein können. Du hattest es eben schön gesagt. Zusammenfassend, man versucht sie günstig einzukaufen, aufzubereiten und dann halt gut vermieten zu können, um eine gute Mietrendite zu erzielen. Die Zielgruppe solcher Apartments sind Singles, Young Professionals, Studenten, Senioren. Also es gibt schon in der Theorie, gibt es eine ausgiebige Zielgruppe. Die Praxis gestaltet sich da immer so ein bisschen anders, da gehen wir aber gleich noch drauf ein. Der weitere Vorteil ist, wie eben schon angesprochen, die höhere Mietrendite. Man hat halt oft die Möglichkeit, bei kleineren Wohnungen einen höheren Quadratmeterpreis zu verlangen, was dann natürlich sich positiv auf die Mietrendite auswirkt. Natürlich kann man auch kleinere Apartments nach dem Fix-and-Flip-Modell gestalten, günstig einkaufen, super sanieren, teurer verkaufen. Das geht auch. Da wollen wir jetzt aber heute nicht ganz so drauf eingehen. Ich möchte es nur nicht unerwähnt lassen, dass diese Möglichkeit eben auch besteht. Man hat in der Theorie eine geringere Einstiegshürde. Das heißt, die Kaufpreise für kleinere Wohnungen, die auch nicht so auf dem aktuellsten Stand sind, sind jetzt vielleicht nicht so hoch. Das heißt, man kann vielleicht auch mit kleinerem Geldbeutel in diese Immobilien investieren.
Genau, aber auch ganz das, kurz.
Ja, sorry. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, die Banken sehen das nicht unbedingt als Chance.
Genau, da komme ich aber später nochmal drauf. Und ich meinte aber nur, ja, wegen der geringen Einstiegshürde, genau, die niedrigere Darlehenssumme, die den einen oder anderen dann einfach erstmal sagt, okay, gut, damit fühle ich mich wohler. Aber natürlich auch das geringere Eigenkapital, was man für die Nebenkosten braucht. Ne? Deswegen sage ich mal, absolut, das ist auch eine geringe Einstiegshürde, weshalb absolut viele sagen, ja, kleiner, ich habe jetzt... Ja. Erstmal so 10.000 auf der Seite und bevor ich nochmal 2 Jahre anspare, fange ich jetzt schon mal an und kaufe mir was Kleines. Das, ja, ist ja so der Hintergrund.
Kleiner Disclaimer noch dazu, nur weil man bei den kleinen Apartments weniger Nebenkosten tragen muss, weil diese sich ja prozentual auf den Kaufpreis beziehen, sollte man dennoch ein bisschen mehr in der Hinterhand haben, weil man ja davon ausgeht, auch noch finanzielle Mittel für gegebenenfalls Renovierungsbedarf haben zu müssen. Aber auch da sagen wir gleich bei den Risiken noch 1-2 Sätze zu.
Genau, und außerdem sind die Nebenkosten ja auch für jedes Bundesland unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Also, ne, also ich sage mal, mit 10.000 Euro kommst du halt in NRW, was Nebenkosten betrifft, nicht so weit wie in Bayern, wo die Nebenkosten halt, ja, also die Grunderwerbsteuer 3% niedriger ist. Ne? Das, ja, muss man einfach, ja, sagen.
Sollte definitiv, genau, bei der Wahl, wenn man sich für eine Kapitalanlageimmobilie entscheidet und man sagt, man möchte sich deutschlandweit aufstellen, kann das ein wesentlicher Faktor sein, wenn es darum geht, möglichst ohne großartigen Eigenkapitaleinsatz zu investieren. Genau, guter Punkt. Ja. Was haben wir noch an Chancen? Die Flexibilität würde ich nochmal anbringen. Also du kannst ja die Wohnung klassisch vermieten, du kannst sie, wie wir eben schon gesagt haben, möbliert anbieten, du kannst sie kurzfristig über Airbnb oder als Monteurswohnungen vermieten. Da sei nur gesagt, wir hatten es schon mal in einer anderen Folge, immer darauf achten, wie ist die gesetzliche Regelung dazu. Es gibt einfach Bundesländer, Städte, wo die Nutzung, die Vermietung vor Airbnb oder dergleichen geregelt ist, eingeschränkt ist, wo man es nur für einen gewissen Zeitraum im Jahr darf. Auch das sollte man berücksichtigen, wenn man vorhat, das so zu nutzen. Ansonsten, ja, eignen sich natürlich immer die Orte, die Region, wo viele Pendler, sage ich mal, wohnen, für die Mikroapartments, um halt auch das Ganze zu nutzen. Als Beispiel, hier in Köln kenne ich sehr viele Leute, die, und das sollte man auch immer berücksichtigen, wenn man die Wohnung untervermieten möchte, in Köln finden relativ viele Messen statt, übers Jahr verteilt. Und darüber kann man auch mal diese kurzfristigen Vermietungen machen. Und dazu eignen sich natürlich kleinere Apartments auch mal. Wenn man da so eine, sage ich mal, ja, Messensaison hat. Es gibt ja immer Zeiten, wo so mehr Messen dicht aneinander folgen. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wie ich gehört habe, auch in Teilen sehr lukrativ, weil man immer noch günstiger ist als die Hotels, die ja dann das X-fache an Preisen zu den Zeiten verlangen. Genau. Zwei Punkte habe ich noch, die als Chance zu sehen sind. Man hat halt einfach die Möglichkeit, sich weiter zu diversifizieren, das heißt breiter aufzustellen, mehrere kleine Einheiten in mehreren verschiedenen Städten, in mehreren verschiedenen Bundesländern, in mehreren Regionen. Anstatt jetzt das ganze Geld, was man für 3-4 kleine Wohnungen nimmt, in ein Objekt zu stecken, hat man die Möglichkeit, einfach sich noch ein bisschen breiter aufzustellen. Genau. Und der letzte Punkt, natürlich, wie immer, der steuerliche Vorteil. Möblierte Apartments, kann man in der Regel, korrigiere mich da gerne, über 10 Jahre kann man das Möbeljahr abschreiben. Und auch die Modernisierungskosten können da steuerlich geltend gemacht werden.
Genau, das ist auch mein Stand mit den 10 Jahren, aber genaueres dazu dann gerne bei einem Steuerberater erfragen.
Absolut. Das hier ist natürlich keine steuerliche Beratung, ne? An der Stelle gesagt. Aber genau, das soweit zu den Chancen, die so ein Investment in Mikroapartments bietet. Aber es gibt ja auch, wo Licht ist, da gibt es auch immer ein bisschen Schatten, da gibt es auch Risiken. Frido, welche sind dir denn da so bekannt, die du gerne teilen möchtest?
Ja, also ich sag mal, ein Thema haben wir ja eben schon mal kurz erwähnt, die höhere Fluktuation. Das heißt, dass halt häufiger wahrscheinlich ein oder in der Regel häufiger ein Mieterwechsel stattfindet. Das muss man einfach in seiner Kalkulation berücksichtigen und das Ganze vielleicht auch organisieren. Das heißt, wenn man ein Mikroapartment jetzt recht weit entfernt von seinem eigenen Wohnort hat, sollte man das halt immer mit berücksichtigen und irgendwie planen und auch sich bewusst sein, wenn man das an externe Parteien gibt, Makler, die das Ganze dann regeln, also quasi die Neuvermietung machen, dass es halt dementsprechend auch teuer werden kann. Genau. Ansonsten, grundsätzlich, sage ich mal, ist in kleineren Wohnungen eben meistens eine höhere Abnutzung von Böden, ne? Und grundsätzlich, wenn es eine hohe Fluktuation gibt, dann ist die Abnutzung noch höher in der Regel. Das muss man einfach auch berücksichtigen. Und auch wenn man mit Mobiliar vermietet, muss man auch immer Rücklagen bilden, um das Mobiliar gegebenenfalls zu reparieren, zu erneuern. Weil wenn man das mit vermietet, dann ist man dafür auch verantwortlich und muss es entsprechend auch instand halten und in anständigem Zustand zur Verfügung stellen.
Ja, und ich finde, man muss vielleicht als Ergänzung dazu sich auch immer in die Lage versetzen, ne? Wie ist man selber, wenn man jetzt beispielsweise im Urlaub ist, sich ein Airbnb mietet. Wenn ich mir so vorstelle, ich bin jetzt zu Hause und habe eine weiße Couch, dann würde ich jetzt vielleicht die Spaghetti Bolognese nicht darauf essen. Im Urlaub mache ich mir da vielleicht aber weniger Gedanken drum, weil klar, ne, ich passe auf, aber wenn da mal was passiert, naja gut, ich zahle ja für die Wohnung und man hätte ja das irgendwie abdecken können, wenn es den Vermieter gestört hätte, so nach dem Motto, weißt du, das sollte man auch immer berücksichtigen dabei, ja.
So ist es. Dann, genau, dann gibt es noch das Thema, was den Kaufpreis betrifft, da muss man einfach auch drauf achten, weil was mir tatsächlich immer wieder jetzt aufgefallen ist, dass das allgemein bekannter ist, dass man halt kleine Buden, sage ich jetzt mal, besser oder teurer vermieten kann auf den Quadratmeter. Das wissen auch viele Eigentümer oder Verkäufer. Das heißt, der eine oder andere preist das tatsächlich schon ein. Also da muss man einfach wirklich genau drauf achten, weil das nützt einem nichts, wenn man jetzt den Quadratmeter für 25 Euro statt bei einer, ich sag mal, normalen Wohnungsgröße für 15 Euro den Quadratmeter vermieten kann und dafür aber der Quadratmeterpreis 2000 Euro höher ist beim Einkauf. Ja, das heißt, da muss man immer genau drauf achten. Ja, wie gesagt, die Rechnung ist einfach eine andere und die Rendite sollte höher sein als bei einer klassischen Vermietung. Nächster Punkt ist noch Mietpreisbremse und Regulierung grundsätzlich, aber das hast du ja auch schon an sich angesprochen eben, dass man da einfach immer die Vorschriften die Regionalen einfach im Kopf haben sollte, beziehungsweise sich informieren sollte, gerade auch, wenn es um die Kurzzeitvermietung gibt. Jetzt kommt aber, sage ich mal, der immer aus meiner Finanzierungssicht größte Punkt, das Ganze irgendwie zu bezahlen. Wenn wir so kleine Mikroapartments haben, dann sind wir je nach Region sehr, sehr häufig unter 100.000 Euro Preis, Kaufpreis. Das ist zum einen schon mal ein Thema, weil sehr viele Banken, sage ich mal, 100.000 oder sogar manche 150. Es gibt sogar Banken, die haben 200 oder 300.000 als Mindestdarlehenssumme. Das ist aber die Ausnahme. Ich sag mal, 100 ist so bei den meisten das Minimum. Manche sagen 75 passt auch noch. Aber die geben dafür dann teilweise schon Zinsaufschläge. Das ist mal Punkt 1. Und zum anderen gibt's auch wieder die Quadratmeterbeschränkung. Das heißt, ja, sehr, sehr viele Banken sagen, mindestens 40 Quadratmeter müssen gegeben sein, Wohnfläche. Sonst ist die sogenannte Eigennutzbarkeit nicht gegeben. So begründen die das dann. Das bedeutet einfach, wenn keine unter 40 Quadratmetern, wenn sie es überhaupt finanzieren, dann werden die Immobilien häufig nach dem sogenannten Ertragswertverfahren bewertet. Das heißt, da wird halt geschaut, okay, was kriegen wir hier für eine Miete? Und da werden nicht die 25 Euro pro Quadratmeter möbliert angenommen, sondern halt eher, ich sage mal, was ortsübliches. Ja. Dann wird anhand dessen mit noch weiteren Parametern der Ertragswert ermittelt und der liegt häufig sehr deutlich unter dem, was man finanzieren will, erfahrungsgemäß. Und dann sagen die Banken halt, ja gut, wir kommen jetzt hier auf beispielsweise Kaufpreis 90.000, wir kommen hier auf 54.000 Wert, sehen wir nicht so, dass wir das finanzieren. Mhm. Und das ist halt das Thema. Also zum einen, wie gesagt, die Darlehensmindesthöhe, die viele Banken haben wollen, und zum anderen die Wohnflächengröße, die mindestens sein muss, damit sie auf anständige Bewertungen kommen. Und hat also dementsprechend einfach nicht die Riesenauswahl. Was ist das Fazit? Es gibt immer noch Banken. Es gibt Banken, die finanzieren das. Ja, man findet fast immer für alles irgendwo eine Bank, wenn man lange genug sucht. Aber 100% Finanzierung bei so kleinen Immobilien sind schwierig zu finden und man kann vor allem einfach nicht picky sein, was den Zins betrifft. Ja, also da werden wir nicht bei einer 3,5 landen, bei einer 100% Finanzierung. Jetzt stand, Sommer 2025, da werden wir dann ohne Eigenkapital eher so bei einer 4,5-5% liegen, weil die Banken ja sagen, naja, das ist so eine kleine Summe, wir haben aber Aufwand wie bei einer großen, wir haben zusätzliches relativ hohes Risiko, wenn wir das machen, dann nur mit einem Zinsaufschlag. Genau. Ja. Also das sind alles Punkte, die man einfach berücksichtigen muss in der eigenen Renditekalkulation und dann kann es halt ganz schnell mal von, naja, hier, wenn ich jetzt vergleiche mit einer Wohnung mit 50 oder 80 Quadratmeter, ist die Rendite ja viel, viel, viel besser, kann das ganz schnell sinken, weil man halt höhere Kosten hat, höhere Rücklagen bilden muss. Das muss einem einfach bewusst sein.
Genau. Ja, definitiv. Weil ich glaube, dass auch bei einigen vielleicht so dieser Denkansatz dahinter steht, nach dem Motto, naja, ich brauche ja weniger Geld, dann kriege ich es ja auch leichter von der Bank, weil sie müssen ja nicht mir so viel zur Verfügung stellen, sie gehen nicht so ein hohes Risiko ein, aber dieser Punkt eben, den du gerade beschrieben hast, der ist nicht ganz unerheblich und auf jeden Fall sehr wichtig bei der Planung, wenn man diese Strategie verfolgen möchte. Also wir können festhalten, kleine Wohnungen sind definitiv kein Selbstläufer. Sie können ein guter Einstieg sein, weil man tendenziell eine geringe monetäre Einstiegshürde hat. Man hat aber über die Zeit und gerade auch am Anfang ein gewisses Maß an Zeit und vielleicht auch Nerven, dass man investieren darf. Und man muss sich halt sehr viel aufgrund der höheren Fluktuation, aufgrund des höheren Mieterwechsels entweder dafür entscheiden, das selber zu managen, selber die Zeit zu investieren, selber irgendwo in der Region zu sein und das Ganze handzuhaben. Oder aber man gibt es an eine Verwaltung und auch da ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Vertragsmodalitäten da dann entsprechend sind. Was meine ich damit konkret? Ich hatte mal das Beispiel in einem Freundeskreis, der auch mit einer Verwaltung das Ganze gemacht hat, auch für ein Einzimmer-Apartment, dann war es nur so, dass die Verwaltung pro Mieterwechsel halt eine Pauschale von 1,5 Kaltmieten genommen hat. Und wenn man dann regelmäßig Mieterwechsel hat, dann ist das nicht ganz unerheblich, was dann die Kalkulation betrifft. Also auch darauf gilt es dann immer zu achten, als Beispiel, wenn man das outsourced. Also man sollte sich nicht vor Augen führen, um dann nochmal die negativen Teile, die Risiken zusammenzufassen, dass es ein reines passives Investment ist. Da ist eine gewisse Aktivität mit erforderlich.
Ja.
Und dass man einfach sich dessen bewusst ist, dass es vielleicht zu Finanzierungsherausforderungen kommen kann, zu anderen Zinsen kommen kann, und dass da einfach viel mehr noch drumherum zu tun ist bei der Immobilie. Entweder durch Eigenregie, indem man es selber macht, oder aber indem man sich mit Handwerkern, Verwaltern etc. auseinandersetzt, zumindest in der Anfangszeit.
So ist es. Ja, gut, dass ihr habt dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Ich würde einfach grundsätzlich sagen, wenn jemand selbst auf die Suche geht und auch diese Art Objekte in Betracht zieht, einfach da trotzdem mal anschauen, sich wie gesagt für alles Gedanken machen, was es, ob es einem den Mehraufwand wert ist und ob die Rendite dann auch passt. Genau, einfach noch genauer hinschauen bei kleineren als bei großen Immobilien, sage ich jetzt mal, wäre zumindest meine Empfehlung. Und vor allem die Finanzierung rechtzeitig klären, sofern eine benötigt wird.
Definitiv.
Gut. Dann wäre es das von meiner Seite.
Ja, passt. Dann würde ich sagen, danke euch fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wie immer findet ihr in den Shownotes alle weiterführenden Links zu unserer Website, zu unserem Instagram-Kanal. Lasst uns gerne ein Follow da und dann freuen wir uns auf euch in der nächsten Folge. Und bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.
Servus.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.